Das Thema ist heute von den falschen Propheten. Matthäus 7, Abvers 15. Der Herr Jesus spricht: Sehet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Also ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt arge Früchte. Ein guter Baum kann nicht arge oder böse Früchte bringen, und ein fauler oder schlechter Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Ja, lieber Herr, wir danken dir auch für dieses Wort und bitten dich, leite uns jetzt im Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Einer gegen 400 oder 400 gegen einen. Diese Begebenheit finden wir im Alten Testament in 1. Könige 22, Vers 5 bis 25. Das Thema heute ist ja Warnung vor den falschen Propheten. Und wir sehen, wenn wir in das Alte Testament schauen, es gab auch da schon echte Propheten und falsche Propheten. Wer, liebe Geschwister, war denn in der Mehrheit? Die falschen Propheten, auch schon damals. Und wie ist es heute? Auch die falschen Propheten in der Mehrheit. Die echten Propheten, die wirklich vom Herrn gesandt waren, es war oft nur ein einziger, einzelne, wenige. Wir lesen, um das noch zu illustrieren, was uns der Herr Jesus in der Bergpredigt als Warnung mitgibt, einige Verse auch noch aus 1. Könige 22, ab Vers 5. Es ist die Situation, dass der König Ahab, der ja als schlechter und ja Gott nicht gefallener König bekannt ist, mit seiner Frau Isabel, die Baalspriester sind uns ja bekannt, Elia auf dem Karmel. Und dann gibt es eine weitere sehr interessante Begebenheit, wo dieser König Ahab dann an das Ende seines Lebens gelangt und Krieg führen möchte gegen die Aramäer oder Syrer und damit scheitert. Er kommt dadurch zu Tode. Aber vorher zieht er noch zu einem Verbündeten, den er sucht, zum Josaphat, dem König von Israel. Und Josaphat war der König von Juda. Und so haben sich die beiden verbündet, aber Josaphat sprach vorher, und das setzen wir nun ein in Vers 5, er sprach zum König von Israel, zu Ahab, frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn, bevor du diesen Kriegszug gegen die Aramäer oder Syrer machst. Und dann heißt es, da versammelte, also in 1. Könige 22, Vers 6, da versammelte der König von Israel, also Ahab, Propheten, etwa 400 Mann, und sprach zu ihnen, soll ich gegen Ramoth den Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich's lassen? Sie sprachen, zieh hinauf, der Herr wird's in die Hand des Königs geben. So haben sie ihm nach dem Mund geredet. Und das tun falsche Propheten. Sie hatten keine wirkliche Nachricht vom Herrn. Sie haben's geredet, um dem König zu gefallen. Dann heißt es weiter, Josaphat aber sprach, also der König von Juda, muss aufpassen, dass ich nicht durcheinander bringe, immer die zwei. Josaphat sprach, ist hier kein Prophet des Herrn mehr? Yahweh, von Yahweh. Er merkt also irgendwie, dass das nicht echt war. Das war irgendwie zu glatt, zu einfach. Ist hier kein Prophet des Herrn mehr, dass wir durch ihn den Herrn befragen? Der König von Israel, also Ahab, sprach zu Josaphat: Es ist noch einer hier, Micha, der Sohn Jimlas, durch den man den Herrn befragen kann. Aber ich bin im Gram, denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern nur Böses. Interessant, ja? Echte Propheten weissagen das, was der Herr ihnen eingibt. Sie reden den Leuten nicht nach dem Mund, was ihnen wohl gefällt, wonach ihnen die Ohren jucken. Und sie sind auch sehr unpopulär, die echten Propheten. Oder gibt es einen Propheten im Alten Testament, der nicht verfolgt wurde? Sagt der Herr Jesus auch selber. Sie haben die Propheten verfolgt. Nun heißt es weiter, es ist noch einer hier, Micha ben Jimla. Aber er ist im Gram, er weiß, sagt mir nichts Gutes, sondern nur Böses. Josaphat sprach, der König rede so nicht. Und da rief der König von Israel, also Ahab, einen Kämmerer und sprach, bringe eilends her Micha, den Sohn Jimlas. Der König von Israel aber und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron in ihren königlichen Kleidern auf dem Platz vor dem Tor Samarias. Und alle Propheten fingen an, vor ihnen zu weissagen. Und Zedekia, der Sohn Kenaanas, nicht zu verwechseln mit dem echten Propheten, Zedekia, gibt's ja auch. Die Namen sind ja häufiger. Zedekia, der Sohn Kenaanas, hatte sich eiserne Hörner gemacht, so auf den Kopf gebunden, wie so ein Stier, und sprach, so spricht der Herr, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtest. Also sehr bildhaft gewesen sein, wie der da herumgerannt ist mit seinen Stierhörnern auf dem Kopf und hat da so rumgestoßen. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen, zieh hin gegen Ramoth in Gilead, es wird dir gelingen. Der Herr wird in die Hand des Königs geben. Ihr merkt, sie reden auch plötzlich, wie wenn sie vom Herrn gesandt wären, sind's aber nicht. So schwer ist das zu durchschauen, in Schafskleidern, wie der Herr Jesus sagt, kommen die reisenden Wölfe. Und es ist aber noch schwieriger zu durchschauen, weil nachher wird eine Erklärung gegeben durch Gott, durch Micha, warum diese Propheten plötzlich so falsch weissagen. Es kann auch sein, dass da manchmal schon Echtes war, dass nicht alles immer falsch war. Und man muss hier genau die Geister prüfen, ob sie von Gott sind. Und dann geht's weiter, der Bote, der hingegangen war, um Micha zu rufen, sprach zu ihm, siehe, die Worte der Propheten sind einmütig gut für den König. So lass nun auch dein Wort wie ihr Wort sein und rede Gutes. Ganz diplomatisch, ja, ganz staatsmännisch, wie auch heute. Ja, nicht aus der Reihe fallen. Rede Gutes. Micha sprach, so wahr der Herr lebt, ich will reden, was der Herr mir sagen wird. Und als er zum König kam, sprach der König zu ihm, Micha, sollen wir gegen Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder sollen wir es lassen? Er, also Micha, sprach zu ihm, ja, zieh hinauf, es soll dir gelingen, der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Also er hat erst doch sich auf diese Diplomatie eingelassen, aber gleich kommt die Reaktion. Der König entgegnete ihm, wie oft soll ich dich beschwören, dass du mir im Namen des Herrn nichts als die Wahrheit sagst? Der König selber. Steht übrigens nicht genau da, welcher das jetzt war, aber jedenfalls haben sie gemerkt, das war jetzt nur nach dem Munde geredet. Er hat diesen menschlichen Rat wohl doch zunächst befolgt, aber jetzt sagt er die Wahrheit. Micha sprach, ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Der Herr aber sprach, diese haben keinen Herrn, an jeder kehre wieder heim mit Frieden. Also er hat Israel die Niederlage vorausgesagt, und dass Ahab fallen wird, das wird auch nachher tatsächlich geschehen. Da sprach der König von Israel, Ahab, zu Josaphat, zum König von Juda, habe ich es dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses? Micha sprach, darum höre nun das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und das ganze himmlische Heer neben ihm stehen zu seiner Rechten und Linken. Und der Herr sprach, und jetzt kommt das Geheimnis, warum diese anderen Propheten alle falsch geweissagt haben. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und vor Ramoth in Gilead fällt? Und einer sagte dies, der andere das. Vom himmlischen Heer, ja, diese Engelwesen. Da trat ein Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Der Herr sprach zu ihm, womit? Er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. ein dämonischer Geist. Wir sehen dieses Geheimnis auch am Anfang des Buches Hiob, dass auch Satan offenbar Zutritt hat, noch bis zum Thron Gottes, und dass da ein Gespräch stattfindet. Meinst du, dass einer dich umsonst liebt? Fragt Satan den Herrn. Und er darf alles antasten, bis auf sein Leben, um ihn zu prüfen, ob er wirklich sich vom Herrn nicht lossagt. Und auch hier ein Lügengeist, der vor den Thron Gottes tritt und sagt, er will diese Propheten verwirren. Und er, Gott, sprach, du sollst ihn betören und sollst es ausrichten, geh aus und tu das. Nun siehe, sagt Micha ben Jimla weiter, der Herr hat einen Lügengeist gegeben in den Mund aller deiner Propheten und der Herr hat Unheil gegen dich geredet. Ganz klar jetzt die Antwort, also einfach gesagt, ihr sollt nicht in diesen Kampf ziehen, ihr werdet verlieren. Aber er ist der Einzige. Und jetzt kommt Zedekia, dieser Anführer der 400, und jetzt kommt die Reaktion, was der Herr Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wie reagiert er? Reagiert er freundlich darauf? Nein, Zedekia trat herzu, Zedekia, der Sohn Kenaanas, und schlug Micha auf die Backe und sprach, wie ist der Geist des Herrn von mir gewichen, dass er mit dir redet? Aggression, Eifersucht, negative Reaktion. Micha sprach, wahrlich, an dem Tage wirst du sehen, wenn du von einer Kammer in die andere gehst, um dich zu verkriechen. Und sofort kommt eine weitere Prophetie des Herrn gegen diesen falschen Propheten. Soweit zur Illustration. Wir erkennen also, und ich höre immer wieder die Argumente, die Mehrheit muss ja recht haben, dass die Leute, auch christliche Kreise, sind heute so von der Demokratie geprägt, von diesem Mehrheitsverständnis. Man sagt, die Mehrheit ist immer im Recht. Ist das wirklich so? Wenn wir uns erinnern an den Vergleich zwischen dem breiten und schmalen Weg, müssen wir sehen, dass die wirklich Gläubigen eine Minderheit sind. Und so auch die echten Propheten im Unterschied zu den Falschen. Es ist eine Minderheit. Und es gibt heute viele falsche Aussagen. Wir müssen uns auch selber prüfen. Stehen wir im Einklang mit dem Wort des Herrn, mit dem Geist des Herrn, wenn wir etwas sagen, auch in der Predigt? Jede Predigt ist in gewissem Sinn eine Weissagung auf die Situation der Gemeinde, auf den Einzelnen. 1. Korinther 14, ja, ist das ja ausdrücklich dargestellt, dass Menschen überführt werden von Schuld. Es gibt also auch heute Prophetie im Sinne von Überführung. Allerdings bin ich der Meinung, Zukunftsprophetie, Ergänzung zur Bibel, da sollten wir sehr vorsichtig sein, das brauchen wir nicht, denn die Offenbarung ist abgeschlossen. Alles, was wir brauchen und für unser Leben und Sterben, steht in der Heiligen Schrift. Alles, was geschehen ist von der Welterschaffung und geschehen wird bis zur Weltvollendung, ist uns in Gottes Wort geoffenbart. Dennoch, Prophetie im Sinne von Überführung der Herzen, Zusage von Schuld, Buße als Reaktion, das ist auch heute noch notwendig, bis zum Ende, dass Menschen auf ihr Angesicht fallen und Buße tun. 1. Korinther 14. Nun aber zurück zu Matthäus 7. In welchem Zusammenhang steht diese Warnung vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern kommen? Im Zusammenhang mit dem Wort von der engen und weiten Pforte. Was machen die falschen Propheten? Sie machen die enge Pforte weit, damit die Menschen auf der breiten Straße des Verderbens gehen. Ahab hat nicht gehört auf den einzig echten Propheten, ist in den Kampf gezogen, ist gefallen. Heute hören viele Menschen auch nicht auf die warnenden Worte der Heiligen Schrift und gehen auf der Straße des Verderbens in die Verdammnis. Falsche Propheten machen die enge Pforte weit. Aber es gibt auch eine andere Sorte von falschen Propheten, die enge Pforte noch enger machen, als sie ist. Auch davor warnt uns die Heilige Schrift. Dazu lesen wir 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 5. 1. Timotheus 4, 1 bis 5. Da lesen wir von dieser Verengung der Pforte über die Maßen hinaus, wo den Menschen noch Zusatzgebote auferlegt worden sind, die gar nicht von Gott stammen. Da heißt es, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren böser Geister anhängen durch die Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht ehelich zu werden, also nicht zu heiraten, als Zusatzgebot, und die Speisen zu meiden, die Gott dazu geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Also hier werden als zwei Beispiele genannt, eine falsche Askese, eine unnötige, übermäßige Enthaltsamkeit, im Gegensatz zu 1. Korinther 6 und 7, wo ganz klar gesagt wird, es enthalte sich einer nicht in der Ehe, nur wenn er Zeit zum Beten braucht. Oder auch, dass es gut ist, wenn Mann und Frau heiraten, mit der Ausnahme natürlich, die es auch gibt, dass jemand zur Ehelosigkeit berufen ist, auch das gibt es, aber nicht als Zusatzsatzung für das Seligwerden. Und auch solche Speisegebote und Verbote, dass man dies und jenes nicht essen soll, um sich ein zusätzliches Werk zu erringen. Also da wird die enge Pforte enger gemacht, als sie an sich ist. Und dann ist man schon wieder, ohne dass man es vielleicht merkt, auf dem breiten Weg, nämlich des Selbststolzes, der Überheblichkeit, dass man sich besser fühlt als die anderen und damit gerade auf dem breiten Weg ist, auch wenn man sich für ganz eng hält. Das klingt paradox, aber das ist eine große Gefahr. Denn der Stolz, der Hochmut, die Überheblichkeit ist die Sünde Nummer eins, aus der sich alle anderen Sünden ableiten, dass man sich für besser hält als andere und für frömmer und heiliger. Das ist die Gefahr der Pharisäer, die dann zur Heuchelei, in der Heuchelei geendet sind, viele davon. Also falsche Propheten machen die enge Pforte weit oder enger als sie eigentlich ist, siehe 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 5. Sie kommen fromm getarnt mit Schafskleidern. So gibt es auch bei den Sekten solche, die sagen, die einen sagen, ihr dürft alles tun, was ihr wollt, sexuell mit jedem verkehren zum Beispiel. Solche Gurus aus dem fernen Osten haben das gelehrt, zum Beispiel bei den Children of God. Und es gibt andere Sekten, die lehren eine totale Askese, die müssen den ganzen Tag chanten, Hare, Hare, Krishna, Krishna und dürfen ja niemand berühren körperlich. Und Sexualität höchstens zur Fortpflanzung und so weiter. Also ganz extreme Zusatzsatzungen. Fromm getarnt in Schafskleidern. Es sind auch Menschen, die dann irgendwelche Sonderlehren haben und sagen, ja, ihr seid nicht fromm genug, ihr müsst noch dieses und jenes halten und ihr braucht weitere Stufen, sonst seid ihr keine echten Christen. Ja, also es gibt verschiedene Varianten solcher Zusatzlehren. Der Herr Jesus nennt Beispiele. Zum Beispiel nennt er sogar solche, die sagen, Herr, Herr, die also den Herrn dauernd anrufen, dauernd im Munde führen, Lippenbekenntnisse vom Herrn haben, aber was fehlt ihnen? Sie tun nicht den Willen des Vaters im Himmel. Und dann gibt es sogar solche, die am Tag des Gerichts zum Herrn sagen werden, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, sogar in Jesu Namen geweissagt, Prophezeiungen geübt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, sogar Dämonen ausgetrieben im Namen Jesu? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten oder mächtige Taten getan? Dynamis steht hier im Griechischen. Mit Dynamit machtvoll gehandelt. Wir haben jetzt regelrecht solche großen charismatischen Veranstaltungen vor Augen, etwa Bonke, wo die Leute reihenweise umfallen. Millionen haben sich bekehrt, heißt es da. Oder also mit solchen Zahlen wird da geworben sogar. Ich will jetzt nicht mit Fingern auf jemanden zeigen, aber es gibt mir doch zu denken, dass genau so heute Werbung gemacht wird. Es gibt auch solche Zeitschriften, wo ich will es mal sagen, solche Menschen im Osten missionieren und dann wird aufgezählt seitenweise, der wurde von dem geheilt, jener von diesem und damit wird Werbung gemacht. Haben wir nicht in deinem Namen tausende Heilungen durchgeführt? Versteht mich recht, Gott ist allmächtig, er kann auch heute Wunder tun und heilen, aber sagt uns der Herr, wir sollen damit Propaganda machen, wir sollen damit große Werbung machen, sollen uns selber groß machen. Erinnert uns das nicht an diese Warnungen des Herrn, wenn er genau vor solchen Menschen warnt, die mit großartigen Versprechungen andere ködern, die sie in riesige Versammlungen lockern und sagen, wenn du kommst zu mir, wirst du geheilt. Wunder, Krafttaten, Prophezeiungen im Namen Jesu. Aber welcher Betrug kann das sein an Menschen und auch welcher Selbstbetrug solcher, die sich dafür besonders vollmächtig halten? Und doch, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und diese Früchte, das müssen jetzt nicht unbedingt irgendwelche Heilungen sein, die können auch dämonisch gewirkt sein, Wunderheilungen. Muss man sehr genau die Geister prüfen. Auch Satan hat eine gewisse Macht. Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. 1. Johannes 4, Vers 1. Ich werde auf die Heilungen gleich noch näher eingehen, auf diese Fragen. Prüfet hier die Geister ganz genau. Also diese Stelle ist eine ganz große Warnung, dass nicht jeder, der den Namen Jesu im Munde führt, von Gott ist. Dass nicht jeder, der große Taten tut, von Gott ist. Dass nicht jeder, der Prophezeiungen durchführt, von Gott ist. Es kann auch ein falscher Geist sein, wie bei diesen falschen Propheten des Königs Ahab. 400 lagen falsch, einer lag richtig. Einer war wirklich vom Herrn gesandt. Alle anderen hatten diesen Lügengeist bekommen und es war ihnen wahrscheinlich gar nicht bewusst. Sie haben wirklich geglaubt, was sie gesagt haben. Sie hatten sich so sehr mit der Politik, mit der Macht arrangiert, dass sie gedacht haben, das, was sie jetzt sagen im Namen des Königs und für den König, ihm gut geredet, dass das auch Gottes Wille ist. Und so wurden auch in Deutschland und in anderen Ländern die Waffen gesegnet. Gott will, dass ihr gewinnt. Manche Ältere erinnern sich vielleicht noch daran, wie hier auch der Name Gottes herangezogen wurde bei den Kriegen. Im Namen Gottes werden auch heute Kriege geführt. Das wäre auch ein Thema für sich. Ich kann manches jetzt nur erwähnen. Welcher Betrug und Selbstbetrug? An ihren Früchten aber werdet ihr sie erkennen. Der Herr Jesus vergleicht hier die Bäume. Er sagt ja, kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Man kann natürlich keine Trauben lesen vom Dornbusch. Oder habt ihr schon mal Trauben geerntet auf einem Dornbusch? Ja. Ich habe jetzt gerade Dornbüsche aus unserer Hecke gerissen, weil das alles überwuchert. Die muss man rausmachen. Oder Feigen von den Disteln. Die Disteln können manchmal ganz schön blühen, ja, so schöne Silberdisteln, aber essbare Früchte habe ich noch auf keiner Distel gefunden, zumindest nicht für uns Menschen essbar. Und an ihren Früchten, was ist nun die Frucht des Heiligen Geistes? Wer weiß es? Gibt es ja diese klassische Stelle, die ich auch immer wieder zitiere, weil sie so grundlegend ist. Galater 5, Vers 22, die Frucht aber des Geistes Gottes, des Geistes Gottes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit oder Selbstbeherrschung kann das auch übersetzt werden im allgemeineren Sinne, nicht nur sexuell. Also, dass man sich auch im Griff hat. Und nun gibt es ein ganz klares Erkennungszeichen für einen falschen Propheten. Der Herr Jesus vergleicht ihn ja mit einem Wolf im Schafspelz. Und wie offenbart sich ein Wolf im Schafspelz? Ich sag's mal so, du musst ihm auf den Schwanz treten, ja, hinten auf den Schwanz beim Wolf treten und dann wird er vielleicht das Fell noch nicht fallen lassen, aber er wird seine Zähne zeigen, er wird die Zähne fletschen und wird sein wahres Gesicht zeigen, zumindest für einen Augenblick, zumindest für einen Augenblick. Ein Wolf im Schafspelz. Wie kann das praktisch aussehen? Ganz praktisch. Ich erlebe es immer wieder, ich habe ja viel zu tun mit Sekten, schon berufswegen auch. Wenn du ihnen die Wahrheit sagst, solchen Sekten führen von der Bibel her und ihnen klar machst, das, was ihr macht, ist nicht biblisch, dann verlieren sie, wenn sie nicht von Gott sind, und davon geht man, das merkt man dann, verlieren sie sehr schnell die Beherrschung, werden aggressiv, gerade auch wenn ihnen die Argumente ausgehen. Wir haben das klassische Beispiel gesehen in 1. Könige 22, Vers 24. Wie hat dieser falsche Prophet Zedekia reagiert auf den Micha ben Jimla, als er ihn überführt hat? Er hat ihn auf die Backe geschlagen und angegriffen, körperlich auch aggressiv angegriffen, verflucht, gebannt oder wie man es nennen will. Und jetzt entschuldigt, ich möchte jetzt ein aktuelles Beispiel bringen, auch für einen falschen Propheten, sogar einen falschen Christus aus unserer Zeit, dem auch viele verfallen sind, auch aus frommen Kreisen. Es gibt sogar ein Ehepaar aus unserer Gemeinde, die dahin pilgern, und wir sind da sehr im Ringen mit denen. Deshalb bin ich auch wirklich persönlich damit behaftet und konfrontiert mit diesem Menschen aus der Schweiz, aus Walzenhausen. Und er hat viele Kritiker, weil er sich selber in eine sehr große Rolle hineingesteigert hat. Und in seinem Gemeindelehrdienst Nummer 4 von November 2005 hat er mit folgenden Worten auf seine Kritiker reagiert. Und das muss man wirklich mal hören mit seinen eigenen Worten. Ich habe es hier kopiert aus seiner eigenen Zeitschrift. Ich muss einfach ein Beispiel bringen für einen solchen Wolf, dem man auf den Schwanz getreten ist. Und wie reagiert nun so einer? Der schreibt nun folgende Sätze. Entschuldigt, wenn ich euch das hier zumute. Das sage also nicht ich, sondern dieser Mann aus Walzenhausen in der Schweiz. Darum hört und staunt, wer mich verleumdet oder sich sonst wie an mir versündigt und ich fordere es ein, kann derjenige nur durch mich selbst wieder begnadigt werden. Nur mich will Gott dann annehmen und nur meine Fürbitte will er dann in dieser Sache erhören, damit er dem Verfehler nichts Böses und Schimpfliches antue. Sobald ich darauf bestehe, gibt es in dieser Sache keinen direkten Zugang mehr zum Thron Gottes. Ich spreche jetzt nicht von den allgemeinen Sünden dieser Verfehler, die also ihn angreifen, sondern nur von denen, die mich und den Dienst betreffen. Wer mich verwirft, der hat auch Christus verworfen. Wer sich mir und meinem verkündigten Wort nicht beugt, wird zunehmend ausbrennen bis auf den Grund, schreibt dieser Mann. Wer immer meine verkündigte Botschaft oder mich als Gesandten zu Unrecht antastet, hat sich selber einem Bann unterworfen. Es sei denn, er unterwirft sich mir samt meinem Wort, sonst kann der Bann nicht gelöst werden. Und so weiter. Reicht das? Ich muss den Namen jetzt nicht nennen. Ich denke, die meisten wissen, wer das ist. Kann ich euch auch nur warnen, weil das auch viele Gemeinden zurzeit spaltet, diese Strömung. Nennt sich organische Christusgeneration. Und diese Spitze dieser Christusgeneration ist der Führer selber dieser Gruppe. Ivo Sasek, ja. Ich weiß nicht, wer schon gehört hat, aber die treten ja auch auf mit Familienmusicals und versuchen da Leute zu ködern. Ich denke, wir müssen die Leute aber auch bei Namen nennen, wo es so deutlich ist. Manchmal ist es ja so im Schwimmen, aber ein aktuelles Beispiel wollte ich uns einfach hier bringen, musste ich einfach bringen zur Illustration. Wir beten auch für solche Menschen noch, dass sie umkehren. Aber solche Gebete dann bitte nur unter dem Schutz Jesu, denn da ist ein falscher Geist, wenn jemand so über sich redet. Wer mich verwirft, verwirft Christus, und der Bann kann nur durch mich gebrochen werden. Er setzt sich hier an die Stille Christi. Ich sage es mit großer Trauer, denn der hatte auch einmal relativ gut angefangen. Es ist auch eine Gefahr. Es kann jemand einen guten Anfang gehabt haben und dann in eine Selbst Größenwahnsposition hineinrutschen und sich eine prophetische Rolle zumuten, die ihm Gott gar nicht zugeteilt hat. Die Warnung gilt auch für jeden von uns. Es gibt immer wieder Christen, die plötzlich sich in einer Rolle fühlen. Und wenn wir auch warnen vor Strömungen, müssen wir auch selber uns prüfen lassen durch den Herrn, auch unsere Herzen. Ich sage das auch über mich, denn das ist auch mit Gefahren verbunden, solche Aufträge. Nun, also an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, so sagt der Herr Jesus. Ein jeglicher Baum bringt gute Früchte, ein fauler Baum arge Früchte. Und solche Aggression, solche Selbstüberschätzung ist eindeutig eine faule Frucht. Es ist keine gute Frucht, wenn man so von sich redet oder so reagiert wie dieser Zedekia, der den Micha ben Jimla dann körperlich angreift. Da offenbart sich der Wolf im Schafspelz, da fletscht er seine Zähne, wenn man ihm wirklich auf den Schwanz tritt. Das ist nicht mehr die Frucht des Geistes nach Galater 5,22, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Selbstbeherrschung und so weiter. Also, ich fasse zusammen, falsche Propheten pflegen auch bei frommer Fassade letztlich ihr Fleisch und streiten gegen den Geist. Und viele Sektenführer und Sektenanhänger übrigens auch verraten sich, wenn man ihnen die Wahrheit der Bibel sagt. Sie verlieren die Beherrschung und werden aggressiv, wenn ihnen die Argumente ausgehen. Stattdessen, ein wirklich geistlicher Mensch, ob Mann oder Frau, lebt nach dem Willen Gottes, tut den Willen Gottes. Wir werden das, so der Herr will, das nächste Mal, wenn ich hier stehe, hören, wie das aussieht, den Willen Gottes konkret tun, wenn wir dann die Bergpredigt auch abschließen mit dem Gleichnis vom Haus auf dem Sand und auf dem Fels. Damit endet es ja. So der Herr will dann in einigen Wochen. Aber der Wille Gottes ist eben eure Heiligung, so sagt uns Gottes Wort. Und Heiligung heißt, dass unser Leben sich immer wieder am Wort Gottes durch den Herrn ausrichten lassen soll und dass wir uns prüfen lassen, ob wir auf dem schmalen Wege sind, auch in unseren Taten besonders. Nicht nur mit den Worten, Herr, Herr, kann man ja leicht sagen, aber die Taten, sind sie vom Geist Gottes gelenkt, sind sie vom Herrn geheiligt? Oder ist es das Fleisch, das reagiert durch Aggression, durch Ichsucht, durch Ausschweifung und durch welche Sünde auch immer, was sich ja gerade auch bei Sekten ganz besonders findet, solche Abweichungen von der Heiligung. Manchmal ist auch übertrieben heilig, aber da gibt es auch eine Warnung aus dem Wort Gottes. Sie haben es im Geist angefangen und im Fleisch vollendet. Lassen wir uns auch von solchem Wort warnen. Übergeistlichkeit schlägt sehr schnell um in Schwärmerei und endet im Fleisch. Übergeistlichkeit. Wenn so Menschen manchmal ganz fromm daherkommen, bin ich manchmal schon eher vorsichtig. Eine natürliche Geistlichkeit, ein natürliches Christsein ist viel gesünder als etwas künstlich Aufgesetztes. Wir müssen und wir dürfen uns auch nicht heiliger geben, als wir sind. Ja? Denn das ist dann sehr schnell unecht und wird auch durchschaut, auch von Weltmenschen. Deshalb auch die Botschaft, die ich verkündige, ist die Botschaft der Gnade, dass wir das Kreuz Jesu brauchen, die Vergebung, die Gnade. Wir predigen keine selbstgemachte Heiligkeit, aber eine geschenkte Heiligung, die von Golgatha fließt, die uns reinigt und erneuert. Ja, ich könnte jetzt noch einiges sagen. Ich weiß nicht, wie weit die Zeit noch reicht. Aber ich denke, ihr habt das gehört. Vielleicht breche ich auch an dieser Stelle ab und möchte aber doch noch einfach in Stichworten zusammenfassen. Einige Kennzeichen falscher Propheten und Irrlehrer. Das möchte ich doch noch mit uns kurz betrachten. Damit wir nicht zu viel Zeit dazu verbrauchen, ich habe das mal schriftlich ausformuliert, lese ich uns das abschließend vor. Zunächst mal noch habe ich auch versprochen, etwas zu sagen zu göttlich gewirkten Wundern und dämonisch gewirkten Wundern. Diese Unterscheidung, ich denke, das ist auch wichtig. Es wird ja heute viel von Wunder geredet, von Wundern, auch Wunderheilungen. Können wir das unterscheiden, was vom Herrn ist, was psychisch ist und was dämonisch ist? Nun, Wunder, die von Gott sind, auch Heilungen, die vom Herrn sind, suchen allein die Ehre Gottes, nicht die Ehre des Menschen oder Heilers. Das ist grundlegend wichtig. Sie geschehen immer unentgeltlich, ohne Geldmacherei, wird kein Geld dafür genommen, wenn es Gott getan hat, und meist in der Stille. Wir denken daran, dass der Herr selber es verboten hat, das weiterzusagen, damit zu prahlen, ja, zu prahlen, anzugeben, Tausende geheilt in Afrika im Stadion und so. Ich lese das wortwörtlich in solchen Werbeanzeigen, etwa von Bonnke und anderen Heilern in Afrika. Das ist also ein Paradebeispiel, übrigens sehr unheimlich, wie die Leute da umfallen. Der macht nur so mit der Hand und die fallen reihenweise nach hinten übrigens auf den Rücken. Wer unser letztes Zeitjournal gelesen hat, wird ja wissen, dass dieses Fallen auf den Rücken dämonischer Art ist und nicht göttlicher Art. Eindeutig. Da hat der Bruder, der das ausgelegt hat, etliche Beispiele genannt, warum das dämonisch ist. Jesaja 28, Vers 13, Saflazaf, und sie fallen rücklings, damit sie verstrickt werden. Eli fällt rücklings, die Blöße wird aufgedeckt, wenn man auf den Rücken fällt. Wenn man sich vor Gott neigt, fällt man auf das Angesicht, und zwar aktiv beugt man sich, man fällt nicht nach hinten in Trancezustände. Also in der Stille, nicht prahlen, nicht nach hinten kippen. Es ist göttliches gewirktes Wunder, auch Heilungswunder, ist immer mit Sündenvergebung, das heißt mit Buße und Umkehr verbunden. Nie einfach nur Heilung, bei Ungläubigen einfach, sondern der Mensch ist dann auch Christ, hat Buße getan über seine Sünden. Und es hilft zu einem gesunden, natürlichen Leben und zur Arbeit für die Mitmenschen. Das sind einige wichtige Kennzeichen, wenn wirklich der Herr geheilt hat. Während dämonisch gewirkte Wunder vom Teufel Das sind Schauwunder, Mirakel, Angeberei, Massenspektakel, Sensation. Sie beruhen auf Ritualen, Zeremonien und Zauberei. Sie tarnen sich sehr gern als göttliche Wunder im Namen der Dreieinigkeit oder wie auch immer wird es dann durchgeführt, sogar im Namen Jesu. Der Herr selber hat es gesagt, haben wir nicht in deinem Namen, aber ich kenne euch nicht, sagt er. Und sie tarnen sich als göttliche Wunder. Es ist nur eine äußere Heilung ohne innere Umwandlung, ohne Sündenvergebung, ohne vorausgegangene Buße. Das Herz ist nicht wirklich verändert. Es ist nur äußerlich etwas gesund geworden. Der Rücken oder die Wunde oder die Füße oder irgendwas. Und wenn solche Menschen dann wirklich zu Gott kommen, dann sind sie manchmal plötzlich wieder krank, wenn sie sich lossagen von dieser falschen Heilung. Hat man auch viele Zeugnisse über solche Dinge. Und dem Wundertäter wird die Ehre gegeben. Sie führen zur Weltflüchtigkeit und Schwärmerei. Das klassische Beispiel in der Heiligen Schrift dafür ist der Zauberer Simon Magus, der sogar für Geld solche Wunderkräfte erlangen möchte. Apostelgeschichte 8, eine ganz schlimme Abirrung von der apostolisch-göttlichen Heilung der ersten Apostel. Die haben durch den Geist Gottes gewirkt. Gold und Silber hatten sie nicht. Und Simon Magus möchte ihnen Geld geben, damit er auch das tun kann. Dieser alte Zauberer, ehemalige Zauberer und auch immer noch Zauberer. Von ihm kommen die Begriffe Magie übrigens und Simonie, Ämterkauf, im Mittelalter eine schlimme Sache, wo man Ämter gegen Geld gekauft hat in der katholischen Kirche. Deshalb sind viele Fürsten zu Bischöfen geworden. Ja, Kirchenfürsten sagt man auch. Simonie, Ämterkauf und Magie, Zauberei. Simon Magus. Und nun aber, also dies soweit zu Heilungen und Wundern, noch kurz einige Kennzeichen falscher Propheten und Irrlehrer. Falsche Propheten und Irrlehrer fügen etwas zur Bibel hinzu oder nehmen etwas davon weg. Ganz typisch. Gegen der klare Anordnung am Ende der Heiligen Schrift, wer etwas hinzufügt, zu dem werden die Plagen hinzugefügt, die in diesem Buch beschrieben sind. Und wer was hinwegtut, dem wird sein Anteil im Baum des Lebens hinweggetan. Offenbarung 22. Lassen wir uns da auch warnen, dass wir nichts verändern am Wort Gottes. Auch nicht durch diese gotteslästerliche Volksbibel, habe ich auch schon erwähnt, möchte ich hier nicht ausführen. Also Bibelverfälschung ist auch Änderung am Wort Gottes, falsche Übersetzungen. Dann, falsche Propheten und Irrlehrer erfinden Lehren, die im Widerspruch stehen zum eindeutigen Wort, Sinn und Gesamtzusammenhang der Bibel. Sie übergehen zentrale Wahrheiten des christlichen Glaubens und verleugnen Jesus und sein Werk. Sie ändern vor allem das Zentrum des Glaubens, oft ganz unbemerkt. Sie reden zwar auch von Jesus oft und von Gott, sogar von Wiedergeburt, meinen aber zum Beispiel Reinkarnation, also Wiederverkörperung. Oder Jesus ist für sie nur ein guter Mensch, ein Prophet, ein Heiler oder irgendetwas, aber nicht der wirkliche Sünderheiland, der einzige Sohn Gottes und Weg zum Vater. Ja, also da werden Abstriche gemacht. Es ist ein anderer Christus, der da verkündigt wird letztendlich. Auch im Islam das bekannte Beispiel, Jesus nur als Prophet, Isa heißt er dort. Nur ein Prophet, aber nicht Gottes Sohn. Der entscheidende Unterschied. Und deshalb kann auch der Allah, der Gott des Islam, niemals der Gott der Bibel sein. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Falsche Propheten und Irrlehrer vermischen Wahrheit und Lüge, um viele Menschen zu verführen. Ein Körnchen Wahrheit und viele Körnchen Lüge. Das ist das Rezept der Verführung. Genauso wie in der Astrologie mit ihren Zufallstreffern. Nicht? Die Sternendeutung mit dem Horoskop. Dann, falsche Propheten und Irrlehrer machen Zukunftsvoraussagen, die mit göttlichem Offenbarungsanspruch vorgetragen werden. Und zwar in manchen Kreisen heißt es dann sogar, der Herr hat zu mir geredet, der Herr. Genauso wie wir es gehört haben, Herr, Herr. Und sogar in der Ich-Form in manchen Kreisen. Ich, der Herr, sage euch. Sehr, sehr vorsichtig muss man da sein. Denn ich bin der Ansicht, wenn ich die Bibel lese, Offenbarung 22, dass die Heilsoffenbarung abgeschlossen ist. Zwischen diesen zwei Buchdeckel haben wir alles, was wir für das Leben und Sterben brauchen und bis der Herr wiederkommt und darüber hinaus in der himmlischen Herrlichkeit, ist uns alles beschrieben. Seien wir vorsichtig, wenn Menschen mit diesen Ansprüchen auftreten, zu oft schon haben sie sich geirrt, da müssen wir gar nicht jetzt nur auf die Zeugen Jehovas schauen, da gibt es auch viele andere Beispiele. bis hin zum Schwabenvater Johann Albrecht Bengel mit seinen Zeitberechnungen, 1836 sollte die Wiederkunft sein und. Die Gefahr hat es schon oft gegeben, dass man da anfängt zu rechnen. Ich muss gar nicht weit gehen, auch in Schönberg sitzt so jemand, der, ich glaube, 2021 als Termin ausgerechnet hat. Also überall gibt es halt solche Leute und es laufen ihnen immer wieder welche nach. Wer die Namen wissen will, kann daher gerne auf mich zukommen. Ich möchte es jetzt nicht alles hier weiter ausführen. Ja, und dann sind die Botschaften der falschen Propheten sehr oft mit schönen Worten verpackt. Eine schöne Verpackung macht doch alles aus, auch wenn ihr zum Supermarkt geht, ja. Das halbe ist schon die Verpackung, wenn etwas so hässlich eingepackt ist, kauft man auch nicht so gerne dann. Aber was verbirgt sich darunter? Es gibt manchmal Äpfel, die sehen außen makellos aus und wenn man sie dann aufschneidet, kommt plötzlich so ein hässlicher Wurm raus und es ist alles zerfressen im Kern. Und so ist es auch mit den Botschaften falscher Propheten. Außen ein wunderschöner, gefärbter Apfel und innen alles wurmstichig. Satan kommt nicht mit Boxfüßen und Hörnern daher, sondern als der schöne, gute, angenehme, als der weltgefällige, als Engel des Lichts. Der schönste der Engel Gottes war Satan. Nach Hesekiel 38, glaube ich, steht's. Oder 28. 28, ja. Und, aber wie tief ist er gefallen, dieser glänzende Edelstein oder Lichtträger? Luzifer heißt ja Lichtträger auf Lateinisch. Engel des Lichts, in verführerisch leuchtender Form, in Ideologien, in Religionen, in Philosophien, überall ist der Engel des Lichts heute und verführt Menschen durch viele Strömungen. Man kann die gar nicht alle aufzählen. Und dann möchte ich noch sagen, die Lehren der falschen Propheten enthalten oftmals ein falsches Evangelium von Frieden, Liebe, Harmonie, Einheit und Toleranz. Und das ist auch schwer zu durchschauen, weil wir haben ja gesehen, die Frucht des Geistes ist eben gerade Liebe, Friede und so weiter. Und es ist besonders raffiniert, wenn dann diese Menschen kommen im Schafskleid und sagen auch Liebe, Frieden, Einheit, Toleranz, Ökumene und. Ja, da geht es dann nämlich genau in die Richtung weiter plötzlich. Und es ist nicht mehr die Liebe Gottes, die Agape, sondern es ist die Weltverbrüderungsliebe in freimaurerischer Weise. Alle eins. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. So die Europa-Hymne auch. Also das ist dann genau das Gegenteil echter Prophetie. Es heißt dann eben nicht mehr Jesus allein, sondern Jesus und alle möglichen Weltanschauungen und Strömungen. Gottes Wort aber warnt uns, und damit möchte ich schließen, in 1. Petrus 5, Vers 9 und 10, seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisset, dass dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Amen. Lasst uns nochmal aufstehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir auch für dieses warnende Wort, was wir heute hören durften, das du uns hinterlassen hast. Herr, bewahre uns vor falscher Prophetie und vor Menschen, die dieses vertreten und vertreiben. Herr, überall findet sich das heute und bewahre auch uns selber davor, falsche Dinge in dein Wort hineinzulegen oder herauszulesen. Schenk uns durch deinen Geist Erkenntnis deines Willens, dass wir auch das tun, was du sagst, Herr, denn das ist entscheidend. Und dass wir die Frucht des Geistes auch in unserem Leben hervorbringen. Hilf uns auch in dieser Woche dazu, dass wir dir dienen in Liebe und Treue. Amen.